Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und wie auch immer mit mir, der Cora. Und heute haben wir Stefan Steinebach bei uns im Studio. Stefan, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Wir widmen uns im Schubmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Und die lautet dieses Mal: Wie wichtig ist die Hilfsmittelerprobung für Familien mit Kindern mit Behinderungen? Stefan, du bist im Kinderneurologischen Zentrum der LVR-Klinik in Bonn tätig und arbeitest seit 30 Jahren vor allem im Bereich der Hilfsmittelversorgung. Und ich habe im Vorgespräch sehr, sehr deutlich merken können, dass das ein Herzensthema von dir ist, ne?
Absolut.
Warum?
Ein ganz großes Thema. Ja, insbesondere deshalb, weil es hilft, den Familien mit ihren Kindern im Alltag einfacher zurechtzukommen, teilzuhaben. Das ist der große Aspekt, über den wir ja wahrscheinlich heute noch sprechen werden. Und Hilfsmittel können helfen, die körperlichen Einschränkungen, die Kinder haben, zu verringern oder ganz auszuhalten.
Wenn du jetzt sagst, Hilfsmittel machen es einfacher, ne, dann gibt es ja durchaus auch Menschen, die finden, dass die Hilfsmittel ganz kompliziert sind. Was ist denn so aus deiner Sicht das Hilfsmittel, wo das Leben wirklich einfacher mit wird?
Ja, ich würde sagen, fast jedes Hilfsmittel. Also der Rollstuhl macht das Leben einfacher, der Reha-Wagen macht das Leben einfacher. Es ist natürlich, wenn es darum geht, die Komplexität des Themas manchmal, wenn es nach vorne gebracht wird, ist eher die Anwendung. Wie schwer ist es? Wie ist es für den Transport? Denn das vorher, das Thema, den Nutzen, wird durch das Ausprobieren erlebt und gespürt. Und das wird sich dann weniger in Frage gestellt als das Thema der Anwendung im Sinne von, wie transportiere ich das, wie kriege ich das ins Auto rein und so weiter. Das gehört aber auch mit zur Erprobung selbst dazu.
Also da können wir ja direkt mal einsteigen. Das heißt, die Erprobung ist wichtig, weil die Familien unbedingt die Alltagstauglichkeit testen müssen.
Unbedingt. Und den Benefit auch darin sehen. Denn Hilfsmittel ist immer eine Visualisierung der Schwäche des Kindes, der Einschränkung. Und deshalb haben Hilfsmittel auch einen sehr großen emotionalen Faktor. Und über das Erleben der Nutzung und des Nutzens des Hilfsmittels für das Kind wird die Angst und die Distanz auch zu Hilfsmitteln genommen. Und deshalb hat es diese große Bedeutung. Wenn ich die Jahrzehnte durchgehe, die ich das mache, ist das für mich der entscheidende Punkt. Ich habe wahnsinnig viel Erfahrung in dem Bereich und ich weiß, dass wenn ich nur nach meiner Erfahrung versorgen würde, ohne auszuprobieren, würde ich in weit über 90% der Fälle, 98% der Fälle daneben liegen, an der Familie vorbei.
Warum?
Weil es auf unglaublich viele kleine Details ankommt, ob etwas funktioniert oder nicht. Wenn es darum geht, an bestimmten Körperstellen zu unterstützen, macht manchmal 1 Zentimeter oder 2 Zentimeter machen einen großen Unterschied. Die Wahl des Materials macht einen Unterschied an Schaumstoffen und sowas, bei Sitzgelegenheiten zum Beispiel. Ob es wirklich bequem ist, ob jemand, der sich wenig bewegen kann, es lange darin aushalten kann, solche Dinge.
Dafür hast du bei euch in der Klinik ein Riesenlager, hast du uns erzählt, wo dann eben viele unterschiedliche Hilfsmittel sind aus eben unterschiedlichen Materialien, die unterschiedlichsten Formen haben. Nimm uns doch mal mit in euer Lager und sag uns, was wir dort finden, wie das aussieht.
Aber wir können ja mal, tatsächlich ist es so, dass es nach Hilfsmitteln, Konzepten sozusagen aufgeteilt ist. Wir gehen mal aus meinem Zimmer links raus.
Okay, wir gehen mit dir. Tür auf.
Und gehen in Zimmer 1, schräg gegenüber rechts. Dort befinden sich Therapiestühle, Autositze und gehen dann einen Raum weiter. Da befindet sich der erste Teil der Orthesen mit Positionierungssystemen der unterschiedlichsten Art, mit Lagerungssystemen.
Stefan, ja. Meinst du, Cora weiß, was Orthesen sind und Lagerungssysteme?
Okay. Orthesen sind im Gegensatz zum Beispiel, wir hatten ja gerade das Beispiel Therapiestühle genannt, die ja überwiegend modular aufgebaut sind und in einer gewissen Art und Weise standardisiert werden überwiegend Orthesen. Es gibt auch standardisierte Orthesen, aber speziell für einen Patienten hergestellt. Also klassisches Beispiel wäre, die Füße, ich will es mal so sagen, sind krumm. Mhm. Unter Belastung stehen die Füße ganz schief und komisch und man sieht schon, na, das kann nicht für die Gelenke gut sein, ist vor allen Dingen auf die Dauer von Belastungen zu sehen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, über verschiedenste Materialien die Füße, ich sag jetzt mal, irgendwie gerade oder gerader zu bekommen. Und die sind in drei, wir gehen noch drei Räume weiter rechts rein, haben wir einen ganz großen Raum. Da sind hunderte von diesen Orthesen drin. Viele schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich die Bilder auf Kongressen oder in meinen Seminaren zeige. Die, wie kann man nur? Denn die sind ja für ein Kind gebaut. Oh. Mhm. Und ich benutze das jetzt für ein ganz anderes Kind. Und natürlich sind alle Füße irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass man über das Ausprobieren sehr gut herausfinden kann, was diese Orthese, diese Fixierung vielleicht von einem Gelenk, dieses Steifmachen von einem Gelenk oder die Einschränkung von der Beweglichkeit, wie das Kind damit umgehen kann. Ob es etwas hilft oder ob es etwas schwerer macht sogar als vorher. Und das ist im reha-technischen Bereich, also das, was Andrea eben und du auch genannt hast, Therapiestühle, Gehhilfen, Rollstühle und so. Sowas kann man als Demoware ausgeliehen bekommen und sowas auszuprobieren. Bei Orthesen ist das eben nicht der Fall, weil die gesondert hergestellt werden. Und das ist eine riesengroße Hilfe für mich innerhalb der Beratung. Ich berate ja nur, ich treffe ja keine Entscheidung über Hilfsmittel, sondern ich probiere die Familien so gut zu beraten, so gut ich eben kann, dass sie sich in der Lage dazu fühlen, hinterher eine Entscheidung zu treffen, was sie denken, was für ihr Lebensumfeld, für ihre Lebensumstände in der Region, in der sie wohnen, in der Wohnung, in der sie wohnen, im Haus, in dem sie wohnen, bestmöglich zurechtkommen.
Das bedeutet, wenn jetzt eine Familie zu dir kommt, du hast es eben gesagt, die Beine des Kindes sind nicht ganz gerade, sind, also sagen wir jetzt mal, sie sind schief, sie sind krumm, dann würdest du aus deinem Riesenarsenal, was du hast, da das Richtige raussuchen, würdest jetzt zum Beispiel sagen Orthese, so würde das vor sich gehen. Ja,
ja, also ich hake jetzt mal gerade ein bei dem Begriff richtig. Es gibt jedes Hilfsmittel, egal über welches wir sprechen, hat Vor- und Nachteile. Und es gilt mit den Familien, zumindest das mein Konzept, machen sicherlich viele ganz, ganz anders, aber ich kann ja aus meiner kleinen Welt erzählen, probiere ich die Vorzüge und die Nachteile von Hilfsmitteln mit den Familien zu besprechen und aufzuwiegen. Und am Ende sollten die Vorteile den Nachteilen überwiegen.
Also das Passende.
Ja, also ist sozusagen der bestmögliche Kompromiss.
Okay. Ja, ich hake immer noch an den Orthesen und die finde ich nur wirklich nicht einfach anzulegen. Ne? Also so, da gibt es schon Modelle, die deutlich schwieriger sind, als in so einen Sneaker reinzukommen, oder?
Ja.
Ja,
aber es gibt auch innerhalb der unterschiedlichen Orthesen, die es da gibt, gibt natürlich auch Unterschiede. Ja. Und tatsächlich ist das ein Aspekt, den man, wir sind jetzt hier schon ziemlich in der Tiefe, mitbedenken sollte, wie ist die Anwendungsfreundlichkeit des Ganzen. Ich mache mal ein Beispiel. Also ich habe eine Orthese und die korrigiert den Fuß super. Total, du denkst, oh Hammer, wie kann so ein schiefer Fuß so gerade stehen? Der Patient, das Kind soll dann damit gehen, 10 Meter, ist der Patient fertig.
Ja.
Oh. Ich nimm eine andere Orthese, die viel weniger gut korrigiert, aber das Kind geht auf einmal 50 Meter.
Ja.
So, hier kann man schon gut sehen, das ist ein großer Kompromiss denn jetzt. Also ich wüsste, orthopädisch gesehen steht der Fuß auf der einen Seite viel besser mit der einen Orthese, aber das Kind ist viel weniger dazu in der Lage, die Strecken, die es vielleicht gerne zurücklegen würde, selber zu machen. Und wobei bleibe ich jetzt? Bleibe ich jetzt auf der einen Seite und sage, hier komm, der Fuß gerade, das ist das Wichtigste, die Orthopädie steht im Vordergrund oder ist die Gehstrecke im Vordergrund? Und meine Entscheidung ist immer die Gehstrecke.
Und was
und
ja
niemals die gerade Stellung des Fußes. Inwieweit kann ich jetzt einen Kompromiss finden zwischen einer guten Stellung und einer langen Gehstrecke? Denn es kommt ja auf die Teilhabe an. Wenn der sagt, das Kind sagt, ich möchte aus der Küche in mein Zimmer und dann ins Wohnzimmer und das möchte ich gehend machen, dann muss das aus meiner Sicht zumindest der Dinge, muss das möglich gemacht werden und nicht einen besonderen geraden Fuß.
Und dann ist es ja so, dass wenn das bei dir in der Klinik funktioniert, sage ich mal, es müssen irgendwie 30 Meter überbrückt werden, funktioniert in der Klinik, weißt ja nicht, ist das am nächsten, geht das am nächsten Tag immer noch so oder hat es irgendwo Druckstellen gesetzt? Das heißt, deshalb kriegen auch die Familien solche Orthesen oder andere Hilfsmittel zur Erprobung mit nach Hause.
Ja, wenn wir unter den paar hunderten was gefunden haben, was passen sollte, ja, bekommen die mit, um Gespür dafür zu bekommen. Mhm. Und natürlich mit allen Hinweisen darauf, wenn sich Druckstellen bilden, dass sie dann nicht benutzen sollen und so, wenn es eine bestimmte Rötung überschreitet. Aber natürlich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn ich habe ja immer nur so ein gewisses zeitliches Kontingent, eine Stunde, anderthalb Stunden. Und das ist immer nur ein kleiner Zeitrahmen und manchmal sieht der Alltag ganz anders aus. Deshalb ist das Ausprobieren ortsnah oder zu Hause sicherlich was ganz Wichtiges.
Ich glaube, das ist schon ziemlich besonders in eurer Arbeit, ne? Ich glaube, das kann nicht jedes KNZ, SPZ anbieten. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich ist das doch für die Leute, die uns jetzt zuhören, auch ganz interessant, eine Info zu kriegen. Wie kommt man denn eigentlich zu euch?
Also wir sind das Kinderneurologische Zentrum Bonn, ist in der Ambulanz auch ein sogenanntes sozialpädiatrisches Zentrum. SPZ gibt es mittlerweile 160 in Deutschland, in größeren Städten sogar mehrere. Und der Zuweiser, ich pflege sozusagen der Chef im Ganzen, sind die Kinderärztinnen und Kinderärzte.
Okay.
Die SPZ stammt letztendlich irgendwie aus dem Jahr 1968, Hellbrücke, München, da ist die ganze Chose sozusagen gestartet, war der Gedanke, viele Berufsgruppen unter einem Dach zu bringen, damit Familien nicht von Pontius sozusagen zu Pilatus laufen mussten. Die SPZ sind sozusagen, greifen dann ein, wenn der Pädiater, die Kinderärztin, der Kinderarzt an ihre Grenzen kommen und diagnostisch Unterstützung brauchen zum Beispiel. Und dann schreibt die Kinderärztin, der Kinderarzt eine Überweisung und dann mit einem ausgefüllten Anmeldebogen geht es dann zu uns, der landet dann irgendwann bei uns und dann sind Kolleginnen dafür da, um dann Termine zu machen. Mhm. Und die Wartezeit, das ist immer wieder ein Thema in allen SPZs in Deutschland, die hängen unter anderem vom Alter des Kindes ab, von dem Schweregrad der Erkrankung, von der Dringlichkeit des Bedarfs. Und das kann dann gehen, ich will jetzt hier keine falschen Zahlen sagen, aber wenn sehr junge Kinder sind, ein paar Monate alt sind, manchmal innerhalb von ein, zwei Wochen.
Okay.
Und es kann aber auch, ja, aber bei älteren Kindern kann es eben auch ein Dreivierteljahr so manchmal dauern, je nachdem, welche Fragestellung es ist.
Ja.
Das ist selbstverständlich.
Und deine Spezialität innerhalb dieses Angebots vom SPZ ist die Hilfsmittelversorgung. Also wenn du von Orthesen und Ausprobieren sprichst, dann ist das ja so die eine Seite. Aus meiner Erfahrung kommt dann halt gelegentlich auch mal ein Rollator dazu, weil das mit dem Gleichgewicht dann doch nicht so einfach ist. Und manchmal ist dann auch das Gehen auch mit einer erfolgreichen Orthesenversorgung, mit dem passenden Rollator doch noch so mühsam, dass man denkt, boah, sitzend und mit den Armen angetrieben wäre es hier vielleicht noch einfacher und weniger erschöpfend. Dann ist halt das Thema Rollstuhl dran. Mhm. Ja, und da haben wir, glaube ich, beide schon öfter mal Tränen in Augen von Eltern gesehen, die ihr Kind zum ersten Mal im Rollstuhl vor sich sehen. Was denn dann?
Der Rollstuhl ist das Symbol der Behinderung auf Parkbänken, auf Toiletten. Und für viele Eltern ist der Schritt zum Rollstuhl hin sowas wie Endstation, Rollstuhl. Wenn mein Kind im Rollstuhl sitzt, wird es nie wieder gehen wollen, weil es einfach so bequem ist, dann will es gar nicht aufstehen. Das widerspricht völlig der Erfahrung von allen Kolleginnen und Kollegen, die wir in dem Bereich arbeiten. Die Kinder wollen genauso viel machen wie alle anderen Kinder um sie herum und werden dann so viel gehen, wie sie eben gehen können. Aber irgendwann sind sie halt so müde, dass sie nicht mehr gehen können. Mhm. Aber weiterhin selbstständig sein wollen. Ich erlebe kaum Eltern, die, wenn das Stichwort kommt, nicht sehr emotional berührt sind bei dem Thema. Und die Angst zu nehmen, das ist häufig auch ein Prozess in der Begleitung mit den Eltern. Manchmal bringt es, das ist das Thema nicht unbedingt dann bei mir, sondern ich sorge dann für Demo-Ware, wenn ich nicht direkt was habe, zum Mitgeben, damit die Eltern das zu Hause erleben wollen. Ich habe durchaus, kommt immer mal wieder vor, dass Eltern sagen, ich sehe das hier, ich sehe mein Kind, wie es strahlt von einem Ohr zum anderen beim Fahren, aber in meinem Dorf möchte ich nicht, dass das jemand sieht. Mhm. Und dann ist das so ein Prozess, manchmal steht das Wasser, hält den Stein, ich weiß nicht, was da die richtige Formulierung ist, einfach mal sowas mitzugeben, im häuslichen Kontext zu erleben und die neu erworbene Selbstständigkeit zu spüren und zu fühlen. Und das hilft häufig sehr bei der Fragestellung, wäre das was für uns, für unsere Familie oder nicht.
Das zeigt ja eben, dass diese Hilfsmittelerprobung und Hilfsmittelversorgung mehr ist, als alleine genau das Technische herauszusuchen, das technisch Passende, nicht das technisch Richtige, sondern das technisch Passende, sondern dass es, wie du gerade gesagt hast, eine Begleitung ist. Du hast mir gesagt im Vorgespräch, es hat auch mal ein bisschen etwas mit der Dynamik zwischen Eltern und Kindern zu tun, da achtest du so ein bisschen drauf. Die Eltern sind manchmal schon ein Stück weit ICE und die Kinder sind manchmal Dampflok. Und das fand ich ein schönes Thema, weil ich glaube, da können wir noch mal ein Bild aufmachen, was verständlich ist. Erklär es uns bitte einmal.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das ein treffendes Beispiel ist, aber der überwiegende Teil der Eltern, mit denen ich zu tun habe, die verstehen das irgendwie. Wir leben in einer totalen Leistungsgesellschaft. Mhm. Und die Kinder, die mit körperlichen Beeinträchtigungen auf die Welt kommen, die entsprechen einfach nicht der Norm. Und die entsprechen nicht unserer Leistungsgesellschaft, wo alles super schnell sein muss und alles tippitoppi und sehr schnell die Schule mit besten Noten abzuschließen und das beste Abi zu machen, um hinterher was weiß ich zu werden. Und dieses Lebenskonzept wird auf den Kopf gestellt. Mhm. Und wenn, ich benutze das insofern, dass ich denke, unsere Leistungsgesellschaft ist der ICE, Gas geben, volles Tempo, möglichst schnell. Und die Kinder sind halt in ihrer Entwicklung häufig Motorik, manchmal natürlich dann auch darüber hinausgehend kognitiv beeinträchtigt und in ihrer Entwicklung langsamer als andere Kinder. Und deshalb dieses Sinnbild für die Dampflok, für die Langsamkeit sozusagen ihrer Entwicklung. Aber sie kommen vorwärts. Und wenn die Eltern so schnell vorne weg sind mit ihrem ICE, sehen die gar nicht, dass die Dampflok auch nach vorne kommt. Mhm. Und ich sehe das so ein bisschen als mein Thema an, mit den Eltern zu besprechen, wie ist es möglich, dass sie ihren ICE ein bisschen abbremsen? Mhm. Und zwar so abbremsen, dass er so schnell fährt wie die Dampflok. Und dann sehen die Eltern auf einmal auch, dass die Dampflok vorwärts kommt. Und dann werden die einzelnen Entwicklungsschritte auch tatsächlich wahrgenommen. Und die würden sie nicht wahrnehmen, wenn sie so weit vorne sind.
Vorbeirauschen.
Und dann und deshalb ist wichtig, vorher eine Zieldefinition abzugeben, dass wir gemeinsam darüber sprechen, was soll eigentlich erreicht werden, dass das realistische Ziele sind und die im bestimmten Zeitrahmen auch zu erfüllen sind. Mhm. Und das wird häufig übersehen, das ist im therapeutischen Kontext ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Jetzt haben wir gesagt, wir würden noch mal weiter durch die Räume gehen. So. Wir sind bei den Orthesen gewesen, wir hatten die Gehhilfen, wir waren bei den Stehtrainern. Wo müssen wir noch hin?
Ich gehe durch eine Glastür nach rechts und komme dann in einen größeren Raum. In diesem größeren Raum befinden sich wirklich sämtliche Konzepte der Gehhilfen, ganz, ganz viele Rollstühle und ganz viele Therapiedreiräder und Therapieräder mit Stützrädern. Mhm. Also ganz viele. Es sind vielleicht 15 Rollstühle und sind 4 Fahrräder, sogar ein Tandem.
Ach, super.
Ein ganz altes, das mal zu sagen. Wird leider nicht von den Kassen finanziert. Und dann gehen wir aus dem Raum wieder raus und dann gehen wir schräg gegenüber, ist nochmal ein größerer Raum. Da sind dann die auf dem Markt, zumindest meiner Sicht, wichtigsten Reha-Wagen, Stehhilfen, Lagerungssysteme fürs Liegen, wenn Kinder dort Unterstützung brauchen. Und dort sind ganz viele Sitzschalen. Das sind Sitzmöglichkeiten, wenn Kinder sehr schwer betroffen sind und brauchen viel, viel Körperunterstützung. Und da haben wir auch ganz viele und die können wir den Eltern auch mitgeben zum Ausprobieren und zum Erleben, wie ist das zu Hause. Und dass sie sagen können, oh, das funktioniert gut, aber da hatte ich echt Schwierigkeiten mit, gibt es eine andere Lösung für.
Körperhygiene, Stefan.
Die ist auch da.
Hast du auch?
Badeliegen, Badesitze. Dankeschön.
Ja. Ich dachte gerade an das Leben erleichtern. Mhm. Oh, damit hatten wir angefangen.
Sehr wichtiger Aspekt. Auch Duschtoilettenstühle sind auch da. Nur noch weniger, aber sind da. Mhm. Es kostet halt viel Platz, diese Lagerungsgeschichte. Mhm. Und das ist nicht in vielen Einrichtungen gegeben.
Ja. Ich hab noch eine Frage, die
unter den Nägeln brennt.
Ja, die ich auch oft gestellt kriege. Ja. Wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Hilfsmittel?
Immer dann, wenn die Möglichkeit besteht, mit dem Hilfsmittel eine Hilfe für die Funktion, für die Aktivität und für die Teilhabe für den Patienten zu machen. Grundsätzlich würde ich sagen, je früher, umso besser. Mhm. Also, und das gilt praktisch für jedes Hilfsmittel, für jedes Hilfsmittelkonzept, an das ich so denke. Aber es ist nicht immer zu jedem Zeitpunkt jede Familie dazu bereit, die Entscheidung dazu zu treffen. Aber es ist wichtig, dass man die große Variabilität, die wir im deutschen Markt haben, dass wir die den Eltern anbieten, damit sie zumindest wissen, dass es sowas gibt. Und wann dann manchmal der richtige Zeitpunkt für die Familie ist, ist dann deren sozusagen Entwicklungsstand innerhalb dieser
Thematik auf. Ich habe jetzt gehört, es geht einmal um den Entwicklungsstand des Kindes. Mhm. Wo so ein Hilfsmittel dann, wenn es nicht weitergeht, dafür sorgt, dass Selbstständigkeit größer werden, ne, die Welt erobern möglich ist. Aber du hast auch gesagt, es geht um die Entwicklung der Familie. Ja? Und das ist, glaube ich, wirklich das, was es kompliziert macht, das übereinander zu bringen. Mhm. Wann sind die Eltern bereit dafür, das mitzumachen? Wann können sie es sehen? Wann fangen sie an, sich darüber zu freuen, dass die Dampflok wieder eine Schippe draufgelegt hat und weiterkommen.
Und ja, ich nehme Stefan jetzt so nach dem Gespräch so etwas als Schnittstelle wahr. Ne? Als Mittler zwischen dem, was den Kindern vielleicht tatsächlich hilft, wo die Kinder sich wohlfühlen und was die Eltern dann eben auch können. Es ist ein Prozess sicherlich auch und ihr seid Begleiter, so habe ich es jetzt wahrgenommen.
Ja, also so würde ich es auch sehen, mit der Tendenz näher natürlich an den Kindern, weil ich mich auf das Anwalt der Kinder empfinde.
Aber im Endeffekt ist es bei den meisten Eltern so, dass sie darüber auch ganz froh sind. Mhm. Ja, weil sie ja eigentlich alle nur das Beste für ihr Kind wollen. Das muss man ja erst einmal grundlegend sicherlich, kann man das so feststellen.
Stefan hat das gerade auch in einem Nebensatz gesagt, er verwendet die Bilder von den Räumen mit diesen Hilfsmitteln auch in seinen Seminaren. Und das ist, glaube ich, auch noch was wir deutlich nochmal sagen müssen. In dieser kleinen Welt der Kinder mit Behinderung kennt sich nicht jeder richtig gut aus mit Hilfsmitteln. Mhm. Und es ist wichtig, dass die in dem Bereich arbeiten, auch gut kompetent gemacht werden, damit die diese komplexen Beratungsprozesse durchführen. Und da ist Stefan ganz weit vorne, Seminare anzubieten, auch über Reha-Kind, aber auch über, weil wir ja Reha-Kind hier auch schon als Podcast-Folge hatten. Und auch über andere Wege kann man deine Seminare besuchen. Und ich glaube, das ist gerade in diesen Zeiten, wo alle immer über Fachkräftemangel reden, und das ist in unserem Bereich tatsächlich auch der Fall, wichtig, wenn jetzt Eltern wissen, wie sie zu dir kommen können, ist es die eine Seite, aber das andere eben, wenn Kollegen das interessant finden, dass sie auch wissen, wie sie dich erreichen.
Ja, und ich glaube, gut zu wissen, dass es eben von diesen Einrichtungen, wie wir sie sind, viele gibt in Deutschland, und das Wichtige ist, relativ ortsnah angebunden zu sein, weil es doch kommt zu regelmäßigen Terminen und das kann sehr anstrengend sein, wenn man viel fahren muss. Es kostet viel Nerven, und wenn ein Kind viele Stunden in einem Auto sitzt, um irgendwo hinzukommen, dann ist es hinterher motorisch ein ganz anderes Kind, als wenn es frisch ist, nach dem Frühstück kommt, ausgeschlafen ist, und das würde wieder eine andere Hilfsmittelversorgung
dahinter abbringen. Ich merke, du bist der Herr der Kompromisse, ne? Auch da, ihr habt zwar das Riesenlager, und schön wäre es natürlich, wenn sich aus so einem Riesenlager jeder bedienen könnte, aber eben die Nähe ist auch wichtig. Die SBZs helfen eben letztlich dabei, und was du gesagt hast und was ganz klar geworden ist, Hilfsmittel nicht aus dem Katalog direkt bestellen, sondern erst einmal ausprobieren. Oh, er reißt die Augen auf.
Oh ja, große Angst. Unbedingt erst ausprobieren und dann versorgen.
Und das nehmen wir jetzt, glaube ich, mit. Das geben wir jetzt weiter. Wir haben schön geplaudert.
Ich habe natürlich ein Anliegen an die Leute, die uns zuhören, an die Menschen, die uns zuhören.
Ja, schieß aus.
Wir finden das ja immer sehr spannend, hier mit Menschen zu reden. Und wenn jemand da ist, der sagt, mein Thema haben die noch gar nicht gemacht, dann würden wir doch diesen Menschen einladen, sich mit uns in Kontakt zu setzen und ins Studio zu kommen und vorzustellen, was die tun, was wir gar nicht wissen, was viele andere auch nicht wissen, oder vielleicht auch mal eine andere Meinung zu vertreten oder irgendwas, was so in unserem Feld bunt und vielfältig ist.
Denn wir wollen das unbedingt Sichtbarkeit schaffen für diese Gruppe, für diese Kinder. Das ist uns wichtig. Und da hilft uns jeder. Und da hilft uns übrigens auch, weil uns dieser Podcast sehr am Herzen liegt, wenn er bewertet wird. Also jeder, der jetzt gerade sagt, Mensch, ich habe ihn gehört, bitte doch einmal kurz auf die Sternchen oder Punkte klicken, die ihr in eurer Podcast-App habt. Natürlich am liebsten ist uns das, wenn es ganz weit oben ist. aber das würde uns wirklich helfen, wenn ihr uns damit unterstützt. Das geht ratzfatz. Und ich würde sagen, damit sagen wir lieben Dank dir, Stefan, dass du uns im Studio besucht hast. Und wir freuen uns schon einmal auf die nächste Episode. Tschüss, bis dahin.
Das war
Tschö.
Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de.